boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pot Star Trek im Review. Heute zur 90. Ausgabe. Ich bin der Markus und wie immer zugeschaltet ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan. Hallo, guten
Einen
Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Ja, da sind wir wieder und ich hoffe, wach genug für diese
Wenn ich heute ein bisschen sehr aufgedreht klingen sollte, es liegt dran, ich habe den ganzen Tag Kopfschmerzen gehabt und ich nehme an, es liegt an dem Wetter, dieses schwüle Frühsommerwetter geht mir ein bisschen auf den Sack.
Wenn es mal Frühsommer wäre, irgendwie ist es so komisch.
Schmuddelig ist es draußen.
Die Woche hat mich auch fertig gemacht.
Ich bin einmal ums Dorf gerannt, danach ging es mit dem Blutdruck wieder ein bisschen. Jetzt habe ich mir noch ein halbes Spezi reingegossen.
Ich fresse dann ja einfach immer Lakritz, damit mein Blutdruck wieder hochgeht.
Ich dachte Ibuprofen.
Zurzeit nicht mehr so viel zum Glück. Das ist durch, das Thema.
Was macht das Knie eigentlich?
Ja. Jetzt, wenn diese Folge rauskommt, an dem Tag habe ich meine Nachsorgeuntersuchung bei Herrn Dr. Vengabus, wie ich ihn immer nenne, weil er hat einen lustigen Namen. Das heißt Dr. Venjakob, ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet. Also er ist wirklich toll. Aber ich muss bei dem immer an Dr. Vengabus denken, warum auch immer. Es ist völlig bescheuert, aber wie auch immer.
Moment, jetzt muss ich jetzt mal wieder mein Hirn resetten, weil ich jetzt Scheiße, Going to Ibiza im Kopf habe.
Ja, das ist doch schön für dich.
Nee, komm nee, auf.
Da müssen wir jetzt irgendwie durch. Ja, diese Folge ist ja auch irgendwie alle sehr müde, finde ich. Also die Rennphase, wie wir hinterher feststellen.
Ja, die sehen auch nach ein paar Tagen sehen die alle so ein bisschen verschlumpft aus, muss man ja sagen.
Die Maske hat echt was gebracht. Also denn wir besprechen heute die 17. Folge aus der 4. Staffel Night Terrors. Yep. Auf Deutsch Augen in der Dunkelheit. Engage. Fängt ja auch schon so ein bisschen mit so einer leicht eerie Musik an irgendwie, ne? Merkst ja schon, es ist wieder so eine Folge, die ein bisschen weird rüberkommt. Irgendwie, die Enterprise soll sich ja anscheinend auf die Suche nach dem Schiff, die USS Brattain machen, die anscheinend irgendwo verschollen ist.
Sternzeit 44631,2. Nicht vergessen.
Richtig, wichtig.
Ganz wichtig. Also wenn das nicht so wichtig wäre, wäre das nicht das Erste, was der Picard sagt.
Das stimmt. Die USS Brattain ist anscheinend auf jeden Fall nicht an ihrem Zielort angekommen und ist seit 29 Tagen schon verschwunden. Mhm. Sie finden die dann auch und ist ja auch eins von diesen typischen Miranda-Klasse-Schiffen, ne? Die Backbone of the Federation sozusagen.
Genau.
So wie die Excelsior-Klasse und die Miranda-Klasse. Die sind ja die beiden Schiffsarten, die anscheinend alles aufrechterhalten. Ja. Dies ist auf jeden Fall nicht mehr.
Manche Leute fliegen halt mit Fancy Galaxy Class durch die Gegend, aber andere Leute müssen halt auf der Cirritus. Nein, Moment,
das ist was anderes. Machen die Arbeit.
Anderen Leute machen die Arbeit, genau.
Ja, das Schiff dümpelt halt so rum in so einem Doppelsternsystem und man hat auch keinen Kontakt mit denen. Die Diana kann zwar irgendwas spüren, aber es sind eigentlich auch keine große Hilfe. Sie weiß, da ist noch jemand am Leben.
Ja, sie druckst da so ein bisschen rum. Irgendwas ist da.
Ja, sie kriegt da noch irgendwas mit, aber ist nichts Belastbares und dementsprechend stellen sie halt ein Außenteam zusammen. Eigentlich der Riker, der Data und der Worf und die Dr. Crusher. Und da sagt dann die Troy, wahrscheinlich weil sie auf die Entfernung
ist. Auch mit.
Genau, weil sie nichts sagen kann, möchte sie auch mitkommen. Ja, und dann beamen die halt an Bord von der Brattain und finden dann auch ganz schnell eigentlich nur noch Tote vor. Also die
Leichen über Leichen.
Die Captain ist irgendwie abgestochen und ein anderer sitzt da und
mit Messer im und
ja, ne?
Die Maske hatte wirklich Spaß.
Ja, genau. Und der Typ, der daneben sitzt, also der irgendwie abgeschossen worden ist vom Phaser, der hat ja auch, da haben sie auch ganz schön ein Gesicht, also
rein irgendwas. Oder Wolf so sagt schon
Spaghetti genommen und ins Gesicht geklatscht.
Das war ein Phaser auf Stufe 6 oder 7 oder irgendwie sowas. Dachte er ja, ne?
Ist man nicht schon irgendwie pulverisiert oder so?
Ja, ich dachte auch.
Also es ist schon hart.
Aber es ist offensichtlich die Weichkochstufe.
Genau. Innen drin noch ein bisschen flüssig. Ne?
Genau. Wie ich mein Frühstücksei gerne habe.
Genau. Geht. Naja.
Ja, ich dachte, das ist die klingonische Art, einen Tag zuzubereiten.
Ja, genau.
Brutz.
25 Minuten Phaser auf Stufe 6.
Wahr. Oh mein, das arme Tag.
Ja, das kann nicht gut gehen. Das macht man besser draußen in der Gartenküche.
Ja, vor allen Dingen, das ist wie mit der Mikrowelle. Wenn man es zu lang drin lässt, macht es plotsch.
Ja, eben, genau.
Das ist überall Sauerei. Überall Tag.
Eine gute klingonische Hausfrau weiß, wie das geht.
Oh mein.
Ach Gott, so lustig ist die Folge überhaupt nicht, aber gut.
Nee, eigentlich gar nicht. Eigentlich ist das eine Horrorfolge.
Ja, irgendwie schon. Doch, doch, ja. Hm. Naja, auf jeden Fall finden sie, also die Troy bemerkt, dass da anscheinend noch jemand am Leben ist. Und in so einem Nebenraum neben der Brücke finden sie dann jemanden, der aber nicht ansprechbar ist. Der befindet sich halt eher in so einem katatonischen Zustand. Mhm. Und
die Augen immer so
ja,
hin und her. Und gehen.
Ja, ja, und die Troy sagt dann auch, oh, anscheinend ist er auch ein Betasoide. Und mhm. ja, den nehmen sie dann auch mit und auch alle anderen. Wie viele Leute ja. sind da an Bord überhaupt? Das sind gar nicht ja, so viele. Ne?
Sie haben es gesagt.
30 irgendwie sowas in die Richtung.
Ja,
ne?
So in der Größenordnung.
Das finde ich sehr wenig wieder. Für so ein Schiff ist das eigentlich sehr, sehr wenig.
Ja, haben halt, weiß ich nicht, keine Ahnung.
Es scheint sehr viel automatisiert zu sein in der Sternenflotte, dass sie wirklich mit so wenig Leuten auf so einem Schiff
zu sein. Wo zwischendurch
auch. Es war auf jeden Fall eine zweistellige Zahl. Also
ich, ja, ich glaube, es waren aber tatsächlich sogar noch weniger als das.
34 waren es.
34, das andersrum war es, okay.
Was ich schon ziemlich krass finde, aber sie nehmen halt auch die anderen 33 Leichen mit an Bord für eine Obduktion natürlich.
Ja, die Beverly muss mal wieder eines ihrer neuen Hyperspace ausprobieren. Mal gucken, ob sie davon noch einen wiederbeleben kann.
Ja, sie macht es ja gern. Ja, die Crusher informiert den Captain Picard auf der Krankenstation auch, dass einige der Besatzungsmitglieder anscheinend verbarrikadiert in ihren Quartieren aufgefunden worden sind, während andere anscheinend sich da irgendwie in den Schiffsgängen gekloppt haben. Also es muss wirklich zu gewalttätigen Auseinandersetzungen an Bord des Schiffes gekommen sein.
Murder and Mayhem.
Ja, und der eine, der überlebt hat, wird halt als Andros Hagan identifiziert. Und die Troy versucht auch weiterhin mit dem irgendwie telepathisch zu kommunizieren. Aber der liegt da halt dann auf dem Krankenbett und kriegt nicht besonders viel raus.
Ja, ja, das in der ganzen Folge hat der ja wirklich eigentlich nichts anderes zu tun, als mit dem irren Blick durch die Gegend zu starren und aus dem Off zu reden.
Also stimmt.
Der Job war
eine richtige Sprechrolle. Ja, eine richtige Sprechrolle hat er nicht. Ne? Das ist eher eine Off-Sprechrolle, wenn das überhaupt selber war. Keine Ahnung.
Ja. Das wäre natürlich noch, das ist, du meinst, das ist so ein Fall von Darth Vader, ein ganz anderer Schauspieler und eine andere Stimme sozusagen?
Hat er am Ende mal wirklich gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das kam so wieder aus seinem Kopf, ich weiß gerade gar nicht mehr.
Ich meine, das wäre alles nur in seinem Kopf gewesen.
Mhm. Ja, die Diana bleibt auch mit dem noch auf der Krankenstation zurück, Crusher und Picard sind dann gegangen und dann hört sie halt diese Stimme von ihm zum ersten Mal und er sagt irgendwas von Dingen da draußen und
genau,
zwei
Stimmen.
Dinge, nein, und sie versucht da irgendwie daraus irgendwas daraus zu machen, aber sie weiß nicht, was das heißen soll und sie versucht auf jeden Fall irgendwie den Kontakt mit ihm aufrechtzuerhalten, um irgendwas rauszufinden.
Das möchte ich direkt mal vorweg sagen, in dieser Folge machen tatsächlich mal alle ihren Job.
Das ist mal, das gibt nicht oft.
Also die Beverly macht ihren Job, die Troy macht ihren Job, die auf der Brücke machen ihren Job. Am Ende machen sie den alle nicht mehr gut, weil sie halt alle so ein bisschen gehypnosaftet sind. Aber
da können sie ja nichts für. Ja. Ja, stimmt schon. Sie versuchen es bis zum Letzten irgendwie.
Ja.
An Bord der Brattain versuchten da Data, LaForge und der Riker irgendwie von der Brücke aus die Triebwerkstörung zu beheben, weil das Schiff lässt sich ja einfach nicht bewegen irgendwie.
Mhm. Stuck in Reset sozusagen.
Und eigentlich ist auch alles in Ordnung. Der LaForge kann sich auch nicht erklären, warum man das nicht einfach starten kann. Ja. Also so richtig klar ist da keinem, warum das so ist.
Ja. Sind das ist wie bei Alf. Ich stecke den Schlüssel rein, drehen um und es läuft oder ja. Das.
Ja, so in etwa, genau.
Es ist ziemlich dunkel auf dem Schiff vor allen Dingen. Also die Stimmung ist, ja gut, die haben halt keinen Strom gerade, aber diese Stimmung ist direkt schon so ein bisschen so.
Ja, es ist schon so ein bisschen, es ist wie eine Halloween-Folge, aber es ist eine Folge, die nach Weihnachten rausgekommen ist, komischerweise. Aber passt ja auch noch in die dunkle Jahreszeit.
Ich habe die ganze Zeit, während ich diese Folge geguckt habe, so ein bisschen so ein Alien-Vibe gehabt, dass das irgendwie so ein bisschen, da ist noch irgendwas, da kommt noch was.
Ja.
Irgendwo,
das stimmt.
Irgendwo liegen die Eier rum, sozusagen.
Ja, genau. Die Crusher kommt zu Picard in den Bereitschaftsraum und setzt sich dann so ganz dramatisch auf die Sofakante.
Um Picard, ich muss mal mit dir reden.
Ja, um Picard mal mitzuteilen, dass sie jetzt die Autopsie bei den Besatzungsmitgliedern durchgeführt hat und keine Hinweise auf eine psychische oder physische Erkrankung gefunden hat. Mhm. Aber der zunehmende Wahnsinn an Bord wurde auf jeden Fall dokumentiert durch Captain Sahiva. Die hat nämlich noch einen Logbucheintrag gemacht und
den das so nennen kann.
Spiel, ja, das spielt dann, das ist so ein wirres YouTube-Video. Alle sind hinter mir her und es ist alles, ich bin paranoid und ja. Es,
wo ist mein Aluhut?
Die Crusher spielt das halt dem Captain vor und dran, da merkt man halt auch, dass die Captain auch schon total durch war. Also sie hatte wirklich. Sie
zupft sich die ganze Zeit so an den Haaren, so dieses.
Ja, genau. Und die war schon so.
This is bad country.
Ja, sie war schon so paranoid, dass sie auf jeden Fall dann auch ihren ersten Offizier hat eliminieren lassen. Also da hat niemand mehr irgendwas getraut. Also das muss es wirklich dann im Endstadium ganz schlimm gewesen sein. Ja, und anscheinend hat sich dann diese 34-köpfige Besatzung, wie wir festgestellt haben, gegenseitig dann ausgelöscht, ohne dass irgendwie Einfluss von außen genommen worden ist.
Ja.
Währenddessen befindet sich die Troy dann im Tiefschlaf und träumt sehr heftig.
Und zwar nicht so, wie sie sonst immer träumt.
Wie träumt sie denn sonst?
Ja, also das letzte Mal, als wir die haben träumen sehen, war sie nachher schwanger.
Da haben wir nicht gesehen, was sie geträumt hat, aber hier sehen wir es.
Wir haben nur gesehen, wie sie geträumt hat.
Ja, wir sehen nämlich, wie Diana irgendwie durch die Gegend fliegt, durch die Wolken und irgendwie durch so Gespinste und oben drüber sind halt wie diese beiden binären Sonnen, die da in diesem Sonnensystem sind.
Genau.
Und sie hört halt auch mal diese Stimmen, von wegen, die sagen Augen in der Dunkelheit und ein Mond kreist. Und sie fliegt halt auch so direkt auf diese beiden Lichter zu, aber sie kann sich da auch wie gar keinen rein drauf machen. Sie fragt so, wo bist du?
Wo seid ihr eigentlich?
Ja, wo seid ihr eigentlich? Genau. Und dann wacht sie aber auch davon auf und...
Mit kaltem Schweiß auf der Stirn.
Ja, ich bin sehr erstaunt, was die da anhat im Übrigen. Wo schläft die denn? Mit so einem Halschoker hier oben. Das ist doch nichts fürs Bett, oder?
Ja, aber immerhin schläft sie nicht in ihrer Uniform wie andere Leute. Also,
das stimmt, scheint ja auch ziemlich üblich zu sein. Aber ja, was ist...
Und sie hat auch nicht so ein Ding an, wie der Picard immer anhat, wo oben die Haare rausgucken. Also,
ja, das wäre bei ihr jetzt auch ein bisschen komisch.
Ja, okay.
Aber sie hat auf jeden Fall nichts, das ist so, ich weiß nicht, mich würd's nerven, wenn ich so ein Halsband um hätte, also was so ein, na egal, es ist schon special für einen Schlafanzug. Die Mission geht halt jetzt so schleppend voran, man kann halt nicht wirklich irgendwas machen.
Ja.
Dementsprechend beschließt der Picard dann halt die Brattain mit einem Traktorstahl zur Sternbasis 220 schleppen zu lassen.
An der Stelle habe ich eine Frage.
Ja.
Warum brauchen die, um das festzustellen, 4 Tage? Also der Geordi hat alles versucht, um das Schiff ans Laufen zu kriegen.
Ja.
Hat der 4 Tage für gebraucht?
Ja, ich weiß auch nicht, stell mal vor, bist da 4 Tage und hast eigentlich passiert
nichts getan,
nicht viel.
Ne?
Ja, das kann ja auch schon der Psyche nicht zuträglich sein.
Was machen die anderen 1000 Leute auf diesem Schiff?
Ja, eben.
Das frage ich mich dann wieder. Aber das ist eine andere Geschichte. Sternzeit 44635,8 übrigens.
Ach, ja, gut, okay. Für die Dokumentation.
Genau.
Unglücklicherweise plagen jetzt auch einige Probleme die Enterprise-Crew, was so unerklärliche Zunahme von Reizbarkeit und Erschöpfung angeht auf dem Schiff.
Ja.
Auf der Brattain muss der LaForge zum Beispiel diesen Fähnrich Peoples beruhigen, mit dem er zusammenarbeitet, der offenbar Geräusche hört, während sie da auf der Brücke sind.
Ich höre Stimmen.
Ja, das hört sich echt irgendwo nur an, als wenn irgendwie Wasser noch in, als wenn irgendwie Luft in der Heizung wäre oder so.
Da war doch gerade einer auf dem Klo, ich hab's doch gehört.
Wäre jetzt keine so ungewöhnlichen Geräusche, finde ich, für eine Maschine dieser Art, aber er hat das Gefühl, er hört da irgendwas, wo der LaForge auch dann so sagt, ja, ist jetzt nicht so
hier
ungewöhnlich, ein bisschen beunruhigt zu sein. Immer sind hier 34 Tote an Bord gewesen. Da muss man ja noch einen oben drauf setzen, sozusagen.
Ja. Ist schon ein bisschen, ja.
Mhm. Ja, und auch auf der Enterprise gibt es Konflikte, denn wir haben da eine kleine Szene mit Keiko O'Brien und Miles O'Brien in deren Kabine, wo der Miles schon so rumstapft und auf sie wartet und irgendwie total irgendwie.
Die Frau hat mir schon wieder kein Essen gemacht.
Ja, so ein bisschen. Ja, also wirklich. Also, sie kommt nach Hause, beklagt sich über ihre Arbeit, weil offensichtlich hat sie schlechte Laune wegen irgendwelchen Polymorphismen und irgendwelchen Latexzellen-Ontogenese-Studien, die sie auch noch machen soll.
Ja.
So, ich mich frage, ja, schön und gut, aber...
Typical Day at the Office.
Ja, und O'Brien, also der Miles, hat nichts Besseres zu tun, als sie nach dem Kollegen zu fragen, diesen Tom Corbin, ob der denn auch dabei gewesen wäre und ob sie irgendwie einfach nur Ausflüchte suchen würde, um sich mit dem rumzutreiben. Ja, ich meine, echt normaler Tag bei den O'Briens. Das ist jetzt nicht besonders außergewöhnlich, so wäre es wahrscheinlich immer. Die kenne ich ja gar nicht anders als so. Aber
eigentlich zanken die sich nur.
Eben,
das
genau.
Ist auch nachher auf DS9 ja immer so, dass sie sich eigentlich immer nur der Haare legen.
Eben, und das macht jetzt hier nichts deutlicher an dieser Stelle. Also der Miles O'Brien haut da noch ab und geht erstmal ins 10 vorne, wo er dann auf den Chief Gillespie trifft, der irgendwie aber auch schon so am Rumoren ist, so von wegen, hier ist an Bord, läuft irgendwas Komisches.
Genau, Aluhut und so.
Ja, genau. Jemand hat irgendwie jemanden in so einer uralten Uniform gesehen und der ist dann aber verschwunden.
Ist mit dem Licht rauf und runter gefahren, genau.
Ja, und das ist alles so Geistergeschichten und da hat der O'Brien auch gar keine Lust drauf, sich darauf einzulassen, ne? Und sagt, er hatte ganz andere Probleme, als sich um so einen Blödsinn zu kümmern. Und rauscht dann wieder ab, also er ist ein bisschen unruhig gerade.
Ja.
Währenddessen sitzt der Picard in seinem Bereitschaftsraum und da geht dann öfters mal die Türglocke. Und er sagt herein und herein und es passiert aber nichts. Und dann geht er zur Tür und guckt raus und dann ist da keiner. Also,
ja, spielt einer Klingelmännchen.
Einer von der Brücke, der Langeweile hat. Ne, komm, wir klingeln mal beim Picard am Büro. Ja, und dann setzt er sich ja wieder hin. Und dann klingelt es wieder und dann versucht er es zu ignorieren und dann klopft es an die Tür, was ja auch eher selten ist. Das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt, wenn bei der Enterprise, dass jemand an die Tür klopft. Ja, ja. Und dann stehen da plötzlich dann doch die Troy und die Crusher vor der Tür, womit der Picard dann nicht gerechnet hat. Genau, so ein bisschen hoch. Sie berichten dann, dass die Gewalttaten an Bord der Enterprise immer heftiger werden. Der Captain Picard gibt dann den Befehl, die Brattain mit dem Traktorstrahl aus dem Gefahrenbereich zu bewegen.
Ja.
Aber erstens ist die Fähnrich, die da vorne dann am Steuer sitzt, nicht in der Lage, den Befehl auszuführen. Und
ich weiß
dann
nicht mehr, wie man einen Kurs eingibt.
Ja, wird dann durch den Fähnrich Lin ersetzt. Und der ist ein Schauspieler, der hat schon in der alten Serie mitgespielt als Kind. Der hat in der dritten Staffel von der Originalserie mitgespielt.
Ach, bestimmt in der Folge mit den ganzen Plagen.
Richtig, genau. Irgendwas. Kurs auf Markus 12 heißt die Folge im Deutschen. Ja. And the Children Shall Lead. Das ist die Folge, wo er als Kind mitgespielt hat. Und jetzt darf er mal irgendwie als Fähnrich an Bord der Enterprise D mitspielen. Hat halt eine kurze Rolle da, ne, sozusagen.
Ja.
Sie stellen aber auch fest, dass auch die Antriebssysteme der Enterprise nicht mehr funktionieren und müssen dann halt feststellen, dass sie genauso wie
der Jordi, so ich war es nicht.
Ja, und sie sagen dann halt, ja, die sind jetzt hier genauso manövrierunfähig wie die Brattain, hängen hier erstmal fest. Ne? Das ist ja super Aussichten, alles in allem.
Ja, Warp geht auch nicht, alles im Arsch.
Genau.
Jedenfalls hängt er ja jetzt schon 10 Tage ohne Schlaf rum, also ohne richtigen Schlaf. Also
ja, 10 Tage,
das würde ich nicht überleben.
Hängt die Enterprise jetzt da manövrierunfähig rum und mittlerweile haben sie aber wenigstens rausgefunden, dass sie sich offensichtlich, also wie sie es in einer Besprechung in ihrer Konferenz-Lounge durchsprechen, dass sie anscheinend in einer Art Spalt, also einem Tyken-Spalt oder Tyken-Rift festhängen und das wohl so ist, dass es eine Art Raumzeitanomalie ist, wie der Data erläutert, die Energie absaugt, man im Grunde deswegen auch keinen Motor starten kann. Ne?
Ja.
Und benannt, wird auch nochmal gesagt, benannt wurde das nach dem Malthusianer Bela Tyken. Und der ist wohl aus so einem Riss mal rausgekommen, in dem eine Ladung Anisium und Jurium sprengte.
Lecker.
Was auch immer.
Ja, das ist dasselbe, wie wenn man das Targ, also posten möchte.
Einfach
dann
Phaser draufhalten. Dann irgendwann sprengt es von selbst. Nee, also der Riker fragt ja auch, ob sie es irgendwie reproduzieren können, aber sie haben ja schon gar keine Energie mehr, um überhaupt so Materialien herzustellen. Also sieht nicht so gut aus.
Ist das die Stelle, wo der Worf dann plötzlich so reinkommt, so nach dem Motto, I have been detained.
Genau, der war irgendwie, kommt zu spät zum Meeting, ne? Irgendwie. Das, ja.
Das ist auch völlig unlike Worf. Der ist so. Genau. Normalerweise ja immer überpünktlich und super korrekt.
Die Crusher spricht, glaube ich, in Data darauf an, ob irgendwas bekannt ist von den Aufzeichnungen von dem Tyken, ob es bei dem auch irgendwie zu Schlafstörungen oder auffälligen Verhalten bekommen ist bei diesem Vorfall, aber da ist nichts drüber bekannt. Dementsprechend wissen sie wenigstens schon mal, woran sie sind, warum sie da nicht wegkommen, aber mehr können sie jetzt auch erstmal nicht ausrichten.
So sieht das aus.
Der Picard und der Riker unterhalten sich dann auch auf dem Weg zum Turbolift. Warum auch immer, warum gehen die vom Konferenzlounge mit zu einem...
Damit sie noch ein bisschen zum Reden haben.
Ja, genau. Die müssten ja eigentlich gar nicht so weit gehen. Also das ist ja totaler Quatsch. Sie sind auf jeden Fall auf dem Weg zum Turbolift und unterhalten sich noch ein bisschen und da sagt der Riker auch schon, dass er langsam so ein bisschen unruhig wird und was, wenn er in sein Quartier kommt, das Gefühl hat, er wäre nicht alleine, was ich schon sehr creepy finde, auf jeden Fall, das ist so widerlich. Und sie sind ja auch dann im Turbolift und der Picard steht ja auch daneben, der sieht schon voll verkrampft aus, der steht ja schon so gebeugt da. Ja. Also sie sind also, man merkt denen schon an, dass sie alle schon ein bisschen durch sind. Der Picard sagt dann, ja, also damit wir hier irgendwie ein bisschen noch Ordnung aufrechterhalten, sollten wir uns ein bisschen so abwechseln, was jetzt hier den Dienstplan angeht. Am besten, Riker, gehst du jetzt erstmal Haya machen und ich mache erstmal weiter. Was der Riker aber irgendwie auch gar nicht so richtig gut findet. Der möchte gar nicht in sein Quartier zurück, auf jeden Fall.
Ich hab schon das Gefühl gehabt, dass er an der Stelle eigentlich mal so lieber einen hinter die Mappe hauen möchte.
Ja, also wird schon ein bisschen gereizt. Ja.
Ich will nicht schlafen, was soll ich im Bett?
Ja, genau. Und
das sind Schlangen. Ach nee, das kriegen wir gleich erst raus.
Er fügt sich ja dann halt und dann geht zu seinem Quartier und dann ist der Picard ja allein im Turbolift und dann geht es ihm auch so gar nicht gut. Irgendwie sieht es ein bisschen so, als hätte er gerade einen Kollaps. Und dann hat er wirklich das Gefühl, dass die Decke des Turbolifts auf ihn runterrast und er kauert dann am Boden und schreit dann, nein! Und in dem Moment geht dann die Tür auf und da ist die Brücke und er liegt auf dem Boden und alle sehen, wie er auf dem Boden liegt. Das ist alles ganz furchtbar.
Aufstehen, Krone rücken.
Ja, genau, richtig, ist alles in Ordnung. Ja,
ich finde das vor allen Dingen so schön, wie der Picard aufsteht, sich wirklich die Klamotte gerade rückt, rausgeht und as you were sagt, so nach dem Motto, einfach weitermachen.
Ja, genau. Wir haben ja schon alle ungewöhnliche Situationen erlebt. Ja.
Genau.
Ja, und der Riker ist dann währenddessen in seinem Quartier und ist auch total wirklich paranoid, wie er sagt, er meint ja irgendwie schon Leute in seinem Quartier zu sehen. Er geht dann aber ins Bett, aber es ist halt jetzt auch nicht die beste Idee, weil irgendwie, ich weiß nicht mal, ob er wirklich einschläft. Auf jeden Fall.
Es sieht so aus, als wäre er gerade am Wegnicken.
Und dann hat er so, meint er irgendwas ist unter der Bettdecke, macht die weg und dann sind da irgendwie Schlangen, zumindest sieht er die.
Ein
und
ganzer Haufen.
Also halluziniert er so vor sich hin und dann war es das auch mit der Ruhe.
Ja, ich glaube, geschlafen hat er danach richtig ja nicht mehr.
Nee, so richtig überhaupt niemand, ne, anscheinend.
Ja, aber das ist auch wirklich so die Stelle, wo man wirklich merkt, dass die auf der, also mit der Maske richtig angefangen haben zu arbeiten.
Die Augenringe.
So Säcke unter den Augen und die Haare stehen raus. Die Leute, die Haare haben, bei PK halt nicht.
Der Riker wird mehr und mehr wuschelig über die Folge.
Genau.
Der wird immer völlig zerzaust.
Kann der sich auch nicht mehr kämmen oder was?
Nee, gar nicht. Das ist ein Out-of-Bed-Frisur einfach. Ja, diese Halluzinationen machen dem Picard halt klar, dass er wahrscheinlich Data für das Überleben von ihm und der Besatzung braucht.
Ja.
Und während sie nach einer Lösung suchen, um diesen Tycoon-Riss zu verlassen, berichtet dann der Data, dass er und LaForge glauben, dass man die Deflektorschüssel vielleicht so modifizieren kann.
Wie damals bei den Borg.
Genau, wie sie gegen die Borg irgendwie eingesetzt haben. Dann könnten sie möglicherweise diesen Riss durchbrechen und der Picard gibt dem Data auch freie Hand.
Ja, Entscheidungen treffen ist jetzt gerade nicht mehr so sein Ding, habe ich den Eindruck.
Genau, also er erzählt ja auch diese Geschichte von seinem Großvater, von wegen, wie er zusehen musste, wie er von einem agilen Menschen zu, was weiß ich, dement geworden ist oder so. Ne?
Man sollte meinen, dass die im 23. Jahrhundert was gegen Alzheimer hätten, aber
ja, das
scheint ja nicht
so an, aber eigentlich ist das ja gar, ist jetzt schon gar nicht mal mehr so weit weg. Also ja, wer weiß, was er gehabt hat. Er hat ja auch eine Erbkrankheit, der Picard, wie wir später erfahren.
So sieht's aus. Stimmt, ist das vielleicht die gleiche Krankheit?
Ja, ne? Könnte
hat er
ja
das
sein.
Von dem geerbt?
Wie hieß das Zeug noch? Keine Ahnung.
Irgend so ein Dingsbums-Syndrom, ich habe das vergessen.
Ja, genau. Ja, und auf jeden Fall hat Data dann sozusagen die Erlaubnis, alles zu tun, was notwendig ist, um das Überleben der Mannschaft zu sichern und sie da irgendwie sicher rauszubringen. Mhm. Wo Data noch sehr unbeeindruckt und pflichtbewusst sagt, dass er sein Bestes geben wird. Also das ist ja
nichts anderes hatten wir erwartet.
Genau. Dann kommt ja so finde ich, die geilste Szene überhaupt
die
in der ganzen
Szene.
Folge. Die Dr. Crusher untersucht halt
eine Erfahrung der anderen Art, macht sie.
Ja, die Dr. Crusher untersucht im Leichenschauhaus halt noch Hirngewebescans von den toten Besatzungsmitgliedern der Bretagne.
Das sieht ja vor allen Dingen so aus, als wäre das nicht unbedingt ein Leichenschauhaus, sondern mehr so eine alte, weiß ich nicht,
es ist auf jeden Fall irgendeine Halle.
Cargo Bay oder sowas.
Ja, oder
irgendeine. Für 34 Leute hatten sie nicht genug Platz, die mussten sie irgendwo anders kühl lagern.
Das ist auf jeden Fall irgendeine Lagerhalle. Ich meine, gut, auf dem Schiff kann es wahrscheinlich alles so umfunktionieren und vielleicht auch in der Nähe der Krankenstation und so, das wird schon gehen. Ja, da liegen halt dann wirklich drumherum überall die einzelnen Leichen unter solchen Planen, also solchen undurchsichtigen Planen. Und sie ist ja zuerst noch mit jemandem zusammen da und der geht dann weg und sie macht die Untersuchung, also die Gehirngewebescans und ist dann auch schon ein bisschen beunruhigt und irgendwann schaut sie sich um und dann sitzen alle die ganzen Leichen aufrecht so mit diesem Plastikfolie. Und das also für eine Nachmittagsserie ist das schon sehr.
Das ist schon hart. Ich frage mich auch, wie das durch die Zensur gekommen ist, weil das hat schon.
Es passiert
so eine
ja
unterschwellige,
nichts. Ne? Es ist wirklich schon sehr, sehr creepy an der Stelle. Und ja, sie ist aber so, sie ist noch so gefasst und sagt, von wegen geht weg. Also sie.
Das ist alles nur, genau.
Ja, genau. Sie kriegt das dann hin, dass sie diese Halluzination wieder los wird.
Ich beschwere mich ja oft drüber, dass die Beverly immer so bei ihrem Schauspielern so leichte Probleme hat, aber in dieser Szene gefällt sie mir richtig gut, weil das kriegt sie wirklich auf den Punkt hin. Vielleicht liegt Horror ihr ja ein bisschen besser.
Ja, möglicherweise.
Weil sie lässt das Pad fallen und geht ja immer weiter so zurück an die Wand und dann sieht sie das neben sich auch, welche von denen aufgestanden sind.
Ja, es ist so, sie tut da so zusammen und sie macht das sehr cool, auf jeden Fall. Sie hat dann auch eine Vermutung, warum das alles so ist und berichtet dem Picard dann später im Bereitschaftsraum, dass sie, also sie versucht zumindest, sie braucht auch ja jetzt mittlerweile schon Data zur Unterstützung, um ihre Gedanken zu vervollständigen. Ja. Sie erzählt dann, dass es wahrscheinlich Also die Halluzinationen und die Gewaltausbrüche zurückzuführen sind darauf, dass keiner an Bord mehr träumt, also nicht mehr die REM-Schlafphase erreicht, wo man ja normalerweise im Tiefschlaf ist und auch irgendwie Träume hat und alles verarbeitet. Und das ist ja auch wissenschaftlich erwiesen, dass das Menschen über kurz oder lang halt völlig gaga machen kann. Ja, das ist keine gute Sache. Und entsprechend erleben sie halt jetzt diese Müdigkeit, diesen Konzentrationsverlust und diese Reizbarkeit und das bis zur eigentlich völligen Handlungsunfähigkeit, wenn nicht Schlimmeres. Insanity. Ne? Also,
diese Szene hat auch wieder so eine Kleinigkeit, wo ich sage, da haben sie wirklich auf die Details geachtet, weil sie grabbelt nach ihrem Pad ja erst in der linken Tasche und findet es dann in der rechten. Das sind so dieses nach dem Motto, ich bin so ein bisschen von der Rolle gerade. Ich weiß zwar eigentlich, dass ich habe es dabei, aber wo habe ich jetzt eigentlich mein Handy hingetan, so ungefähr? Wo sind meine Autoschlüssel?
Also sie spielen das sehr gut, das so durchsprengt zu sein, wie man bei uns sagt.
So ist das.
Ja. Was sie bisher aber noch nicht so genau wissen, ist, wie der Zusammenhang mit diesem Teilchenriss ist, weil warum, wo da die Ursache für diese Kraft ist. Und Crusher hat auch bemerkt, dass die Troy die einzige ist, die schlafen kann. Und auch die einzige ist, die träumen kann, aber sie hat halt nur Albträume. Also es hat halt irgendwelche komischen Botschaften in den Albträumen. Ne?
Ja. Und I see dead people.
Und dass das möglicherweise mit ihrer Betasoidenabstammung zusammenhängen könnte.
Ja, das ist so das einzige Beef, was ich mit dieser Folge habe. Die könnten mal wieder ein bisschen schneller zum Punkt kommen, weil.
Ja, es trägt ein bisschen länger, ne? Aber.
Weil wir haben den Betasoiden auf der Britain gefunden. Und die Troy hat Albträume, sie ist auch halb Betasoid. Und sie träumt so komische Dinge und vielleicht das diese Zusammenhänge. Vielleicht sind die jetzt schon alle so durch den Wind, dass sie diese Zusammenhänge nicht mehr sehen, aber sie sind ja tatsächlich, also.
Ne? Ja, und deswegen kommt es ja dann auch dazu, dass die Troy dann in der nächsten Szene, weil sie eh nicht richtig schlafen, die kann auch nicht schlafen, weil sie keinen Bock auf die Albträume hat, sitzt sie halt auch bei diesem Hagen da am Bett und versucht auch weiterhin mit dem zu kommunizieren und bekommt nicht viel raus, außer irgendwie, wo er auch wieder was sagt von doppelt und es ist alles so sehr bruchstückhaft. Die Dr. Crusher kommt ja auch dazu und sie bemerkt auch nochmal ihr gegenüber diese gegensätzliche Lage, dass sie halt schlafen kann und Albträume hat und Menschen eben nicht schlafen können, dass das aber für beide irgendwann doch ein schlimmes Ende nehmen wird, wenn da nicht irgendwas passiert.
Also was ich relativ wichtig finde an dieser Szene mit der Beverly zusammen noch ist, dass sie sagt von wegen in the end I will be just like him oder irgendwie sowas sagt sie.
Ja, genau, das stimmt auch.
Sie sieht ihre eigene Zukunft in dem Typen, der da katatonisch vor sich hin lallt und nicht mehr weiß, was er tut.
Ja, beunruhigend.
Das finde ich, es ist halt auch schon wieder diesen Creep-Faktor, dieses
Ja, das stimmt. Ja, unterdessen verhält sich halt der Rest der Crew recht irrational. Aus irgendeinem Grund versammelt sich die Leute immer noch 10 vorne, statt einfach irgendwie im Bett zu bleiben. Ne?
Aber ist das nicht so ein Instinkt von Menschen, dass sie sich, wenn sie Angst vor Sachen haben, sich zusammenrotten und mit der dreizinkigen Harke losziehen, um den Dracolot aufzuspießen? Das ist doch irgendwie so ein Ding,
Gillespie,
oder?
Der Gillespie, der eh schon von vornherein so ein bisschen verschwörerisch unterwegs war, er agitiert so ein bisschen von wegen, wir wissen ja gar nicht, was hier vor sich
halt immer
geht.
Einen.
Und möglicherweise machen die Experimente mit uns. Und es ist ja auch so, dass der Data und der LaForge gerade daran arbeiten, irgendwie diesen Plan auszuführen und einen Deflektorstoß in diesen Teilchenriss reinzubringen. LaForge kann das aber schon gar nicht mehr durchführen. Da muss der Data ihm auch wirklich helfen.
Ja.
Und das funktioniert aber nicht, weil die Energie von dem Deflektor von diesem Riss absorbiert wird und gar nichts passiert. Und das wirft dann den Worf auch so aus der Bahn, dass das ganze Experiment nicht funktioniert hat, dass er heulend auf sein Zimmer läuft.
Genau, aber wirklich so.
Und dann ganz die alte Drama-Queen, die er ist, meint, er müsste sich das Leben nehmen. Und so ganz
muss
rituell
sich selbst entleiben,
weil und sitzt
ich
dann,
bin kein Krieger mehr.
Genau, und das hat aber die Diana.
Ich kann nicht mal mehr einen Tag rösten.
Das hat aber die Diana, die auch auf der Brücke saß, ja auch mitbekommen, dass er rausgelaufen ist und läuft ihm dann hinterher und kommt dann zu seinem Quartier und kann ihn das dann noch ausreden, dass er sich da irgendwie jetzt
mit seinem
Harakiri macht.
Genau.
Also so von wegen, das regt dich nicht so auf, ist alles nur Illusion.
Genau. Alles nur in deinem Kopf.
Sie hat aber auch vorher noch die Sicherheit verständigt, ne? Und ja. Die kommen dann noch an, aber sie kann ihn so weit beruhigen, dass sie sagt, nee, ist okay, geht mal wieder.
Ja, also ich hätte einen von denen aber doch da behalten.
Ja, für den Fall schon. Ja, und sie bekommt den Worf ja auch dann so weit, dass er jetzt mit zur Krankenstation kommt und dann ist das so süß.
Ich finde das so süß, ja das ist
wie
so knuffig.
Dann steht dann da und hält ihm so die Hand hin, wie so ein kleines Kind und er nimmt die dann auch so.
Der 2-Meter-Klingone oder 2,10 Meter, wie groß ist der Mann? Keine Ahnung, der ist ja riesig im Vergleich zu ihr.
Auf jeden Fall, das ist so eine nette Annäherung irgendwie, aber ja.
Und ich finde, das ist der Punkt, wo sich da zwischen den beiden tatsächlich was entwickelt.
Ich weiß auch gar nicht, wie lange das noch hin ist mit ihrer Beziehung.
Ach,
das
ewig.
Kommt erst in der 6. Staffel eigentlich.
Ja,
ne?
6., 7. Staffel. Das ist also ganz irgendwie genau, zum Ende hin passiert da erst was. Aber ich habe so den Eindruck, da wird hier so...
Wird das angelegt.
Das Pflänzlein fängt an, ich komme jetzt hier mal, genau.
So verletzlich, wie der Klingon sich da jetzt gezeigt hat. Ja. Tränen aufgelöst.
Ja, das ist ja so das A und O einer Beziehung, dass man sich gegenseitig auch mal in den verletzlichen Situationen sieht.
So sieht's aus, ja. Ja, und das ist ja hier gelungen.
In der Tat.
Ja.
Vor allem, wie er sein Lieblingsmesser da in der Hand hält und so, ich stürze mich jetzt in mein Messer und dann kommt sie da rein.
Ja, ein bisschen, schon also ein bisschen. Manchmal ist es wirklich wie so eine Kabuki-Oper. Da fehlt ja, so eine Musik dazu. So.
Genau. Flying Boink.
Ja, keine Ahnung. Tja, der Data hat natürlich jetzt soweit das Kommando eigentlich über die Enterprise übernommen, da Picard und Riker eigentlich nicht mehr wirklich handlungsfähig sind.
Ja, das sehe ich auch so. Die vegetieren noch so vor sich hin.
Ja, und da die Troy ja sowieso gerade mit dem Worf auf die Krankenstation gegangen ist, versucht sie auch nochmal Kontakt mit dem Hagen aufzunehmen. Und
da fällt der Groschen.
Da sagt er auch Augen in der Dunkelheit und irgendwas ist doppelt, wahrscheinlich irgendwie bezogen auf das binäre Sonnensystem und ein Mond. Kreis, sagt er auch.
Und dann fällt bei der Troy tatsächlich endlich der Groschen. Das ist ja dasselbe, was ich auch die ganze Zeit immer sehe.
Ja, genau.
Und it's not a dream, it's a message.
Genau, sie berichtet dann im Picard im Bereitschaftsraum, dass sie vermutet, dass anscheinend irgendwelche Außerirdischen telepathisch mit ihr kommunizieren oder die anscheinend auch irgendwie in diesem Riss gefangen sind. Vage Vermutung. Ja. Data meint es da ja durchaus möglich, dass die telepathische Kommunikation den REM-Schlaf der Nicht-Betasoiden-Crew stört und sich anders auf sie auswirkt als auf den Rest der Leute. Er sagt auch, dass es durchaus plausibel wäre, dass da möglicherweise auch ein weiteres Schiff in diesem Riss drin ist. Und dass
genau
sie
auf der
halt,
anderen Seite, wo sie es nicht sehen können.
Ja, und er hat die Vermutung, dass man, wenn man zusammen eine Explosion auslösen würde, sich beide Schiffe aus diesem Riss befreien könnten. Ne? Dann kommen sie auch auf die Idee, dass sie die Diana vielleicht auch in kurzzeitig in so eine REM-Schlafphase versetzen können, damit sie so durch luzides Träumen, was sie wohl anscheinend ganz gut kann, also wo man ja selber auch bestimmen kann im Traum, dass sie dann eine Botschaft rüberbringen kann an die anderen, damit sie irgendwie
Bescheid
wissen,
sagen.
Dass sie da es verstanden haben und dass sie was machen können. Ne? Ja.
Und der Data macht nichts anderes, als erstmal so ein ganzes Manifest ihr zeigt, das haben wir alles.
Nee, ja, genau.
Schick denen das mal.
Ja, sie sitzen ja dann zusammen, ne, an der Wissenschaftsstation.
Sieht man auch nicht so häufig.
Nee, und tatsächlich haben sie richtig Mühe gegeben. Du hast mir die Screenshots von den einzelnen Bildschirmseiten ja gezeigt, wo sich da irgendwelche chemischen Verbindungen ausgedacht haben. Also es sind ja etliche verschiedene Grafiken und Texte dazu. Ja. Und das gucken wir alles durch.
Ich finde das vor allen Dingen so hübsch, dass sie diese einzelnen Moleküle ja tatsächlich aus Atomen aufgebaut haben, wo dann auch der Kern in der Mitte und drumherum in den einzelnen Elektronenschalen, da kommt der alte Chemiker bei mir durch. Also,
das sieht sehr künstlerisch, aber sehr schön gemacht aus. Also es ist nicht rein wissenschaftlich gemacht, sondern ein bisschen dekorativ auch.
Ist jetzt so ein bisschen viel Borsches Atommodell, aber ansonsten finde ich das eigentlich ganz hübsch. Also es ist so, dass auch ein Laie das tatsächlich wiedererkennt, das soll ein Atom sein. Also sage ich jetzt mal so, ich weiß nicht. Also jemand, der vielleicht mal Chemie hatte zumindest.
Ja, sollte man annehmen. Und die Troy erkennt ja auch ein Atom auf jeden Fall, weil sie sagt, halt, stopp, geh mal zurück, Data.
Genau.
Und da finden sie halt die Darstellung eines Wasserstoffatoms, wo sie raus interpretiert, dass das dieses einen Mond kreist, weil da halt dieses eine Elektron um den Atomkern drumherum schwingt, dass das vielleicht damit gemeint ist, dass es eben Wasserstoff und möglicherweise wäre es sinnvoll, Wasserstoff in die Richtung von dem Riss zu sprühen.
Ja. Sprühen, das macht auch so ein Geräusch nach.
Genau, wie so ein Hypospray.
Ach so, wie so ein Hypospray. Trek. Ja. Genau. Ja, vor allen Dingen, ich hatte immer irgendwie das falsch in Erinnerung gehabt. Ich hatte immer gedacht, ja, Wasserstoff, was macht mit Wasserstoff? Dann macht man hier vielleicht irgendwie, die anderen kippen dann doch Sauerstoff dazu und dann hast du eine Explosion. Aber das ist ja nicht stärker als irgendwelche Photonentorpedos, die hier an Bord haben. Aber dann sagt der Data ja irgendwie sowas, wenn man es mit irgendwas Calendinium oder was auch immer kombiniert, dann macht es richtig Bumm.
Also der Plan ist auf jeden Fall, dass wenn die Enterprise jetzt dieses Wasserstoff in die Richtung des anderen Schiffs freisetzt, während die Troy in einer Tiefschlafphase ist und eine Nachricht zum Handeln rübersenden kann, könnten sie halt die notwendige Explosion auslösen. Die Troy und der Data überlegen sich dann halt, was das für eine Nachricht sein sollte, und weil das muss ja irgendwas Einfaches sein. Und da meint der Data ja am besten sowas wie jetzt. Also einfach nur, wir kommen jetzt mit unserem Zeug rüber, genau. Mhm. Dementsprechend wird die Troy dann auch auf die Krankenstation gebracht und mit irgendeinem extra Gerät dann in Tiefschlaf versetzt. Data sagt ihr, sie hätte aber nur 2 Minuten Zeit, um diese Nachricht zu senden. Der Data bereitet dann halt die Freisetzung von dem Wasserstoff vor und übernimmt die Rolle des kommissarischen Captains, weil der Picard sitzt einfach nur wie so ein Gemüse in seinem Sitz und kann eigentlich gar
ja,
nichts
aber
echt mehr.
Wie Gemüse.
da geht echt gar nichts mehr, und der sagt dann so, ja okay, dann mache ich das jetzt, und sagt das, glaube ich, auch so, dass er diesen Wasserstoff über die Bussard-Kollektoren direkt in den Weltraum rausschießen wird. Und das ist ja auch, kriegt ja auch die Besatzung mit. Und im 10 vorne sind sie dann doch recht aufgebracht, besonders dieser Gillespie, der meint so, was machen die mit uns, ne, bla.
Ja, warum sitzt der eigentlich seit 10 Tagen in 10 vorne rum?
Ja, das ist so.
Immer wenn wir da hinschalten, ist der da.
Wie so ein Heckenpenner, so eine Kneipe.
Ja, echt.
Ja, es ist so. Auf jeden Fall macht er tierischen Aufstand und es wird auch immer aggressiver da, und dann fangen die auch alle an, sich da irgendwie gegenseitig auf die Schnauze zu hauen. Ne?
Ja, aber so, hallo.
Der Data hat ja auch gesagt, die sollen sich in Schutzräume begeben, wo der Gillespie sagt, warum sollen wir uns jetzt irgendwo in Schutzräumen verstecken, wo dann die Guinan sagt, das hier ist ein Schutzraum. Ne?
Genau. Also, die ist langsam auch ein bisschen angepisst.
Ja, wobei die sich ja noch eigentlich recht gut hält tatsächlich, und während dann die alle so eskalieren und sich da gegenseitig auf die Mappe hauen, holt sie dann irgendwie ein tolles Gewehr raus.
Ding da, diese Schrotflinte, diese was.
Ja, also ich echt wie so ein alter. Überkonstruiert.
Wie so ein alter Western-Saloon, wo unter der Theke tatsächlich immer die abgesägte Schrotflinte bereit liegt. Ich hol sie da dieses Ding raus, dieses. Ich passt gar nicht hinter dem Bildschirm
mit
hier.
Mit so einer Pappmaché-Verkleidung, aber auch. Ja. Das ist ja wirklich voll das Riesenungetüm.
Gewalt ist immer eine Lösung.
Ja, so ungefähr. Sie schießt dann einmal in die Gegend, um die Leute da mal so ein bisschen runterzubekommen.
Ja. Müsste da nicht sofort der rote Alarm angehen? Wie war das, wenn irgendwo auf dem Schiff ein Phaser abgefeuert wird? Das haben wir doch im Film gelernt. Irgendwann.
Eigentlich ja, ne? Aber diese Phaser-Waffe ja gar kein Phaser, wer weiß, was das ist. Die hat sie sich auf jeden Fall von irgendwo mit hergebracht. Also erzählt sie einem auch. Und sie hat auf jeden Fall erstmal Ruhe geschaffen im 10 vorne für den Moment. Ja, nachdem dann die Energie nicht mehr ausreicht, um diesen Wasserstoffstrom aus den Bussard-Kollektoren aufrechtzuerhalten, fadet da irgendwie so aus und eigentlich passiert nichts und alle sind schon ganz enttäuscht, obwohl die Troy hat die Nachricht ja auch übertragen, hat gesagt, jetzt, ne, und dann dauert es einen Moment und dann gibt es aber eine Explosion, die also aus diesem Riss rauskommt.
Ja.
Und in dem Moment haben sie anscheinend auch wieder Energie, wie das ja immer so ist. Erst haben sie keine Energie mehr. Und sobald das Problem gelöst ist, ist natürlich die Energie wieder da.
Ja,
sie können
natürlich
das Schiff freisetzen. Und während sie dann auch dann wegfliegen, sieht man ja auch so ein kleines, leuchtendes, blaues
was auch immer.
Objektschiff auch aus dem Riss rauskommen. Und
ja, in
dann,
die andere Richtung. Genau,
genau, die sind dann beide befreit.
Da habe ich noch mehrere Anmerkungen zu. Ich habe mal wieder festgestellt, dass die Beverly, als sie da auf der Krankenstation zur Brücke telefonieren will, schon wieder ihren Kommunikator dich trifft. Die hat da offensichtlich Probleme damit.
Ja, Sinn.
Ja, diesmal macht Sinn, aber sie trifft immer ihren Kommunikator nicht.
Ja, doof.
Außerdem benutzen wir mal wieder die Bussard-Kollektoren, um was abzuwerfen. Ich war immer der Meinung, dass man mit Kollektoren was collectet und nicht, aber anderes.
Was machen die Bussard-Kollektoren? Wir haben schon lange nicht mehr ins Manual geguckt.
Genau, guck mal ins Manual.
Das kurz vor Ende.
Warte. Währenddessen erzähle ich noch, dass ich die Szene, wo die Troy dann endlich die andere Seite da kontaktiert hat und dann so eine leicht engelhafte Gestalt dann da sieht, das finde ich auch sehr, sehr spannend.
Ja, es gibt einfach so ein Leuchten oder sowas.
Ja, ne? so ein leuchtender Umriss einer Person, würde ich mal sagen. Ich weiß es nicht. Also, die hatten Spaß bei der Folge, auch was die Special Effects angeht.
Ja, was machen denn die Bussard-Kollektoren?
Greifvögel zusammensammeln.
Die Bussard-Kollektoren befinden sich am vorderen Ende beider Warp-Gondeln. Jeder Bussard-Kollektor besteht aus 3 hauptsächlichen Konstruktionen. Einem Ionisationsstrahlemitter, einem Magnetfeldgenerator/Strahlungssammler und einem kontinuierlichen Zykluszerleger. Die geschwungene Gondelkappe, die größte in einem Stück gegossene Struktur des Raumschiffs, besteht aus verstärktem Polyduranid und ist durchlässig für eine kleine Auswahl Ionisationsenergien, die vom Emitter erzeugt werden. Es ist die Aufgabe des Emitters, neutrale Partikel im Raum mit einer Ladung zu versehen, sodass sie vom Magnetfeld angezogen werden. Bei Warpgeschwindigkeit werden die Ionisationsenergien in Subraumfrequenzen verwandelt, damit die Strahlkomponenten weit vor das Raumschiff schießen, dort zu ihrem Normalzustand zerfallen und dann den gewünschten Effekt erbringen können.
Das heißt, sie müssen tatsächlich auch Sachen emittieren können, offensichtlich, aber es ist nicht unbedingt ihre Hauptaufgabe, weil es echt die Hauptaufgabe sogar ist, ja, Energie, also Sachen anzuziehen, um auch daraus Energie zu produzieren. Das ist ja auch ein Teil davon.
So hatte ich das nämlich eigentlich immer verstanden, dass sie damit irgendwie den interstellaren Wasserstoff einsammeln, um den dann im Warpkern zu verbrennen oder
irgendwas. Genau, das ist eigentlich die Hauptaufgabe. Anscheinend können sie auch was rausschießen nach vorne. Ja.
Ja, macht Sinn.
Ja. Ja. Was sie gemacht haben, was ja auch funktioniert hat. Und damit sind wir dann auch endlich am Ende dieser Folge. Was denn
auf zur Sternbasis 220.
Ja, und
was macht ihr eigentlich mit dem Schiff?
Das ist die Frage. Die Britain bleibt irgendwie zurück. Also anscheinend hat keiner mehr Bock, sich darum zu kümmern, weil die wollen da ganz schnell weg. Und
ja, hätte man ja vorher mal so programmieren können, dass die automatisch dann auch da rausfliegt, wenn der Strom wieder angeht.
Ja, man hätte eigentlich meinen können, dass Geordi seinen Job gemacht hätte. Ja. Aber nein, es ist auf jeden Fall, ist jetzt eigentlich, sind sie auf jeden Fall befreit und Data gibt dann so als letzten Befehl als Captain, dass jetzt alle mal schön ins Bettchen gehen und ausschlafen. Und der Data kümmert sich um alles, um zu der Sternbasis 220 zu kommen. Permission to speak candidly, sir. Ja, interessante Folge. Du hast gesagt, du findest die eigentlich ganz gut.
Ich finde die eigentlich relativ gut. Ich finde die so, die ist überhaupt nicht Star Trek und die ist eigentlich mehr so ein Horror-Ding. So, und wie gesagt, das erinnert mich die ganze Zeit so ein bisschen an Aliens.
Ja, oder ist,
ich erwarte mir die ganze Zeit, dass da plötzlich dieses
für mich hat das so ein bisschen mehr diesen Gruselfaktor von diesen, ich weiß nicht, Lagerfeuergeschichten, irgendwie, weißt du, so ein bisschen
so creepy mäßig. Ja, oder so, sowas in die Richtung.
Es ist es ist schon irgendwie sehr, sehr unheimlich und auch mit diesen, dass die Troy halt diese Stimmen hört und dass da irgendwo so eine Botschaft von irgendwo herkommt. Ja, es hat schon eine interessante Atmosphäre. Die Grundausgangssache mit dem anderen Schiff erinnert ein bisschen sehr an die zweite oder dritte Folge, wo hier The Naked Now, wo die auch alle durchdrehen, was ja auch schon eine Story war in der alten Serie.
Ja, aber während das da ja irgendwie so auf die lustige Art geregelt wurde, dass der Data nachher auch besoffen ist.
Alle sterben.
Ja.
Ist
das hier mehr so dunkel und also das wurde nicht irgendwie mehr
ab. Ja, und haben sich umgebracht und so, das ist alles schon sehr düster tatsächlich.
Das ist so nach dem Motto Cabin in the Woods sozusagen.
Ja,
wer mag da wohl wohnen? Da ist bestimmt die Hexe drin.
Das ist auf jeden Fall in der Hinsicht auf jeden Fall mal eine andere Art und Weise, so eine Folge zu machen. Die Jerry Taylor, die also für das Drehbuch auch zuständig war, hat gesagt, dass es eine ziemlich schwierige Folge gewesen wäre, weil sie halt so verschachtelt ist und ein bisschen geheimnisvoll und quasi übernatürlich. Also es ist ja schon eine komische Story. Und sie hatte das Gefühl, dass es teilweise ziemlich unstrukturiert war, weil sie verschiedene Handlungsstränge irgendwie zusammenführen mussten. Und es wurde
Das merkt man auch daran, dass es relativ komisch geschnitten ist teilweise. Das ist also mal sind wir auf der Krankenstation, dann sind wir auf der Brücke und dann sind plötzlich 10 Tage vergangen. Es ist schon ein bisschen, aber das habe ich immer drauf geschoben, es ist mal wieder so eine Fernsehfolge mit 45 Minuten, ne? Was willst du machen?
Ja, die mussten auch teilweise wirklich echt was wegschneiden. Die Folge war im Endschnitt eigentlich fast noch 9 Minuten länger, was sie noch rausschmeißen mussten. Und die Folge hat ja im Grunde schon Längen. Die haben die Mitte eigentlich nicht so genutzt, dass man da wirklich einen Progress sieht, wie du auch sagst, ne?
Ja.
Jonathan Frakes fand die Folge nicht so dolle. Er fand die zum Gähnen.
Also das kann ich mir vorstellen, dass das nicht sein Ding ist.
Und er fand auch, dass dieses Rumgefliege von der Troy in den Wolken, das wäre so Greenscreen-mäßig unter ihrem Standard gewesen irgendwie.
Ja, okay. Aber wie gesagt, es ist eine Fernsehserie aus dieser Zeit. Was soll man machen? Ne? Also man hätte natürlich jetzt mit dem dreifachen Budget da auch einen Film draus machen können.
Ja.
Mit entsprechenden Tricks.
Ja, und die Szene, in der Troy fliegt, wurde am ganzen Tag mit einer zweiten Dreheinheit gedreht. Warum auch immer. Mussten die nicht einfach nur irgendwelche Seile von grünes Dings hängen? Und sie hat ja auch selber dann gesagt, dass sie bemerkt hat, dass ihre Forderung nach mehr Action-Szenen mit ihr kommt. kontraproduktiv war an der Stelle, weil ja, sie musste ihre extreme Höhenangst überwinden. Ich habe keine Ahnung, wie hoch die aufgehängt haben. Was haben die denn gemacht mit der? Ich meine, du brauchst nur auf den Tisch zu legen.
Ich glaube, das hat sie auch schon mal erzählt, dass sie Höhenangst hat.
Ja, und sie meinte, das wäre also die Angst, die man da in ihrem Gesicht sieht, wäre echt. Also
ja, deswegen.
Haben die 20 Meter hoch da in die Paramount Studios gehangen oder was? Also das ist ja ganz furchtbar.
Ja, ich weiß nicht. Ich habe ja auch so eine leichte Phobie vor solchen Sachen. Also Höhe ist ja auch nicht mein Ding.
Aber dann ist ja
also,
gar
da reichen bei mir ja auch schon 2 Meter. Also das ist jetzt nicht, das muss jetzt nicht 20 sein.
Auf der Leiter zu stehen kann eigentlich auch schon schwierig sein. Ja, aber
genau.
Sie hätten sie ja nicht besonders hochhängen müssen. Ein bisschen Greenscreen, ein bisschen Ventilator von vorne, wie offensichtlich gemacht worden ist. Das muss ja echt gegangen sein. Aber generell hat ihr diese, also ihr hat die Folge eigentlich auch ganz gut gefallen, weil es halt um diese Traumwelt geht und sie ja griechischer Abstammung ist und deshalb glaubt sie auch fest daran, dass Träume irgendwas bedeuten, aber nicht im Sinne des Freudschen Hokuspokus, wie sie selber sagt.
Ja, Freudscher Hokuspokus. Das kann ich mir vorstellen, dass ihr das nicht gefällt.
Auf jeden Fall war es eine Folge, mit der sie sich halt sehr gut identifizieren konnte, aber nur das Fliegen fand sie halt furchtbar. Das war nicht so das Ding. Ja, und der Michael Piller sagt auch, das wäre wohl die erste Folge gewesen, die sie nach der Weihnachtspause gedreht haben. Und sie wären wohl alle noch nicht ganz fit gewesen, was ja eigentlich der Handlung nur entgegenkommt. Also,
ja, aber man alle noch ein bisschen.
Ja, und man merkt halt, er meinte halt, man merkt so ein bisschen an, dass es so nach einer Weile ein bisschen langweilig wird. Also, vielleicht hat die Folge so in der Mitte so ein bisschen Hänger. Also, es kann sein, aber.
Ja.
Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt.
Also ich habe Spaß gehabt, dabei zu gucken. Also ich finde die richtig gut, muss ich sagen.
Also
das ist mal frischer Wind, das ist mal was anderes. Es ist nicht dieser typische Science-Fiction-Kram mit von wegen Technobubble. Am Ende lösen wir das alles irgendwie gut. Das haben wir ja auch von wegen Wasserstoff schicken durch die Bussard-Kollektoren und dann passiert irgendwas. Mhm. Aber also die Auflösung ist schon irgendwie Science-Fiction, aber das ganze Setting könnte man eigentlich auch von der Enterprise runternehmen, irgendwohin, wie gesagt, Cabin in the Woods, so nach dem Motto, irgendwas ist hinter uns her.
Es ist auf jeden Fall immer übernatürlich, es ist niemals, das ist jetzt, ja, ich finde sie schon okay, die Folge, also ich finde sie jetzt aber nicht so überragend gut, also man merkt schon, dass sie irgendwie Probleme hatten, diese Geschichte richtig aufzubauen.
Ja.
Ja, und der Regisseur selber hat diese Folge wohl verworfen und möchte aus Gründen, die er nicht näher erläutern will, darüber sprechen und es hat wohl was mit der Troy im Weltraumschweben zu tun, hat er gesagt. Also offensichtlich haben alle ein Problem mit dieser Szene gehabt irgendwie. Ja, ich fand das so schlimm, finde ich es jetzt auch nicht tatsächlich.
Ja, gut, ich meine, das war bestimmt nicht angenehm, da an irgendeinem Ding aufgehängt zu werden und dann.
Ja.
Wahrscheinlich hat das auch, wie du sagst, die haben da das mit der B-Crew gedreht. Wahrscheinlich hat das den ganzen Tag gedauert. Die haben die wahrscheinlich zwischendurch gar nicht mehr runtergenommen.
Ja.
Weil die wie viele Szenen brauchten die? 4, 5 Mal oder wie oft träumt sie in der Folge?
Ja, sie haben es auf jeden Fall einen Tag lang haben sie es gemacht. Da haben sie echt einen extra Second Unit da gehabt und haben das dann gemacht. Ja, was ein bisschen schade ist, dass man überhaupt nicht weiß, mit wem sie da kommuniziert haben und die dann einfach weggeflogen sind. Das
ist
so,
ja, das ist so das, was mich auch am Ende so ein bisschen. Ist
ein bisschen gehuddelt am Ende, ne? So
ja, was
raus.
Passiert mit dem Schiff? Was machen die? Kommt da nochmal einer zurück und holt das Schiff jetzt ab?
Ja, es gibt keine richtige Auflösung. Auch der arme Betasoide, der echt nicht wirklich wach geworden ist.
Genau,
das ist alles
von
ganz
dem.
Traurig.
Wird auch nie wieder geredet. Was ist der jetzt, wenn er jetzt ausgeschlafen hat, geht es dir wieder gut oder was? Oder wie?
Ja, einmal Hypospray rein, dann geht das schon.
Ja, also, oder muss der danach erstmal in psychologische Behandlung oder sowas? ich weiß es nicht.
Ja, wir können ja gerne mal zur Bewertung kommen. Also, ich finde die Folge, ich würde jetzt vielleicht eine 6 geben. Also, ich bin so.
Ehrlich?
Ja,
so wenig?
Ja, ein bisschen über dem Durchschnitt, aber ich finde jetzt nicht so grandios gut oder so.
Na gut. Okay.
Was
dann bin ich mit meiner 8 ja ein bisschen höher.
Ui. Ja gut, ein Punkt ist ja noch dazu wegen der Geinen, das ist ja klar.
Ja, sowieso.
Dann bist du eigentlich mit einem 7+1, ja. Das ist ja jetzt nicht so weit weg.
Ja, also ich mag die Folge einfach. Ich mag, dass sie die Troy mal was zu tun hat. Ich mag, dass Beverly mal richtig schauspielert und nicht einfach nur, heute haben wir mal ein Hyperspray.
Ja, ich finde gut, dass du das gut da drin sehen kannst, auf jeden Fall.
Ich finde schön, dass der Riker auch mal so richtig zerzaust durch die Gegend läuft und nicht immer. Hallo.
Ja, stimmt. Nicht das letzte Mal. Das gibt ja auch die andere Folge, wo in dieser Nervenanstalt ist. Die auch ganz
cool.
Die ist auch so vom Stil. So auch so
die ist auch so
creepy.
Eine.
Genau.
Aber die ist wenn wir dazu kommen, erinnerst du mich dran, dass ich gesagt habe, die ist mir zu over the top. Okay. Weil die macht mir nämlich schon fast Angst. Weil also bei der Folge kann ich sagen, oh ja, die ist gruselig, haha, schön.
Okay.
Aber
okay,
die andere, die ist nämlich so tiefenpsychologisch, wo er am Ende nicht mehr weiß, was real ist, was ist nicht real.
Ja,
das ist so,
natürlich.
Du hast Buffy nie gesehen, ne?
Nee,
da gibt es diese eine Folge, wo sie in die Klapse eingesperrt haben und
ja,
sie auch
Richtung
nicht
geht das
weiß.
Ja, ne? Genau. Ja. Ja, ja gut, aber ja, also ich erkenne das an, dass die schauspielerischen Qualitäten gerade der Frauen in diesem Ensemble diesmal sehr gut waren. Und von Riker.
Und von Riker, ja. Ach, der ist auch eine Frau.
Man weiß es nicht. Er ist, glaube ich, alles, was er will.
Ich wollte gerade sagen, der Riker macht,
der macht total
da keine großen Unterschiede.
Genau. Ja, nö, es ist okay. Also ich meine, es ist so eine Folge, die ich, kann man sich gut angucken, aber es ist jetzt nicht eine von denen, die ich mir nochmal wiederholt, einfach jetzt raussuchen würde, glaube ich, unbedingt. Bei dir wäre es wahrscheinlich anders.
Ja, was heißt, kann ich jetzt so nicht sagen. Ich habe schon länger nicht mehr wirklich Folgen rausgesucht. Das war mir so früher, dass ich mal die einzelnen Kassetten, als das noch auf VHS so, liebe Kinder, wir hatten noch Bänder.
Ja, wir hatten doch nur Bänder. Ja, was liegt denn da nächstes Mal an? Die nächste Folge hat auch wieder einen sehr komischen Titel. Der unbekannte Schatten. Identity Crisis.
Das sagt mir jetzt auch nichts.
Hört sich aber auch irgendwie unheimlich an.
Ja, irgendwie.
Die Enterprise stößt auf ein Föderationsshuttle und verfolgt es bis zum Planeten Tarannen 3.
Ach,
da klingelt es bei dir, okay.
Das ist die Geordi-Folge, oder?
Die Mannschaft findet heraus, dass sich an Bord des Shuttles ein Sternflottenoffizier befindet, der vor Jahren zu einem Landetrupp gehörte, der den Planeten besuchte. Ja. Geordi LaForge und Susanna Leighton waren ebenfalls Teil des Trupps.
Das ist die Geordi-Folge.
In der Nähe von Tarannen 3 verändern sich die beiden auf einmal und glauben unbedingt, auf den Planeten zurückkehren zu müssen.
Das ist auch ein bisschen creepy, die Folge.
Ja, es hört sich auch schon wieder komisch an. Kann ich mich gerade nicht so richtig dran erinnern. Ich weiß, dass da irgendwas war, aber ich weiß, es ist schon zu lange her.
Die ist ganz nett. Die ist mehr Science-Fiction. Die ist auch so, hat so auch so einen leichten Horror-Anklang, aber ist mehr Science-Fiction, denke ich.
Ja, da bin ich ja mal gespannt.
Also ich glaube, wir sind hier eh jetzt in der vierten Staffel an der Stelle, wo ich die Folgen der Reihe nach eigentlich alle relativ gut finde.
Wo sie auch mal ein bisschen Sachen ausprobieren.
Ja.
Auch, ne, tatsächlich.
Ja, was ich ausprobieren
die
und
aber
mal
solide
was
dabei bleiben, aber auch. Ne?
Da sind auch aber trotzdem nie so richtige Stinker dabei. Also das, wir haben ja schon in den vorherigen Staffeln schon mal ausprobierte Folgen gehabt, wo wir gedacht haben, naja, was haben sie denn da gemacht? Die sind eigentlich alle ganz okay.
Es sind auch nur noch 9 Folgen bis zum Ende der Staffel. Ja. Ne? Und da sind auch, ja, glaube ich, ein paar gute Folgen noch dabei. Dann erstmal vielen Dank, Jan, fürs Mitmachen.
Bitte, bitte. Ich mach's doch gerne.
Ja, vielen Dank, liebe ZuhörerInnen, dass ihr auch dabei wart. Auch wenn ihr zur Hälfte vietnamesische Bots seid, die uns gerade die Statistik nach oben hin versauen. Aber es ist ja okay. Mehr Traffic kann ja nicht falsch sein.
Genau, pusht uns mal ein bisschen.
Genau. Wenn ihr was zu dieser Folge sagen wollt, vielleicht habt ihr auch unterschiedliche Meinungen dazu, wie gut die von der Qualität her ist.
Ja, würde mich interessieren. Weil es gibt bestimmt Leute, die sagen, da schwebt wieder die Streu durch die Gegend und sieht wieder irgendwelche Mondescirkeln.
Ja, ist das zu flach oder ist die Folge ganz gut gelungen? Sagt uns mal, was ihr davon haltet. Ihr könnt uns ja überall erreichen auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, auf YouTube, bei Spotify könnt ihr auch kommentieren. Da sehe ich sogar tatsächlich am ehesten, weil es da wirklich auch angezeigt wird. Und bei YouTube sowieso und dann natürlich bei Apple Podcast und so, das kann man natürlich auch gerne kommentieren da. Ja, wenn ihr was mal zu dieser Folge sagen wollt, gerne.
Ja.
Sag mal eure Meinung. Ja,
genau. Interessiert mich.
Damit verbleiben wir doch einfach erstmal bis zum nächsten Mal, was dann ja schon im Mai sein wird.
Das wird schon im Mai sein. Bald ist schon FedCon.
Ich werde mir ein Ticket kaufen für den Samstag. Ich habe es aber noch nicht getan. Ich werde es aber machen. Ich war bloß noch nicht ganz sicher, wie das aussieht mit den. Es wird ja Sommer, es wird warm, es kommen Termine. Man weiß ja wieder nicht, wo man überall ist.
Ja,
aber dieser Samstag,
Party.
Das müsste eigentlich funktionieren. Mhm. Ja, genau. Das machen wir klar. Bis dahin erstmal schönen Abend, schönen Tag, guten Start
Wo
in irgendwas, Tag,
haben.
Woche, Wochenende, genau. bis die Tage. Tschüss.
Bis denn. Tschö.
Boldly Pod. Star Trek in Review.
Transfer complete.